vierten Schwarzbrotabend in diesem Jahr zum Thema Heißes Eisen, Todesstrafe. Warum ist das überhaupt ein aktuelles Thema? Ich gebe euch mal vier Beispiele dafür. Am 9. November wurde in den USA nicht nur über den neuen Präsidenten abgestimmt, sondern auch in drei Bundesstaaten über die Todesstrafe. Die Todesstrafe wurde nicht abgeschafft oder sie wurde wieder eingeführt. In Kalifornien stimmten die Wähler am Dienstag laut Los Angeles Times mit 54% gegen die Abschaffung der Todesstrafe. Zudem sprachen sich die Stimmberechtigten mit 51% für eine Justizreform aus, Berufungsverfahren bei Todesurteilen zu beschleunigen. 750 Häftlinge sitzen in den Todeszellen von Kalifornien, mehr als in jedem anderen Bundesstaat. Seit 10 Jahren hat der Staat allerdings niemanden mehr hingerichtet. Nebraska hat auch die Todesstrafe wieder eingeführt, jetzt am 9. November. Für eine Initiative zur Wiedereinführung der Todesstrafe votierten die Bürger mit großer Mehrheit in dem 1,9 Millionen Einwohner zählenden Staat Nebraska. Das Parlament von Nebraska hatte diese im Mai 2015 mit hauchdünner Mehrheit abgeschafft. Das sei ein großer Fehler gewesen, erklärte der Mitbegründer der Aktion Nebraska für die Todesstrafe, Bob Evnen. Laut der örtlichen Zeitung Norfolk Daily News sprachen sich 398.346 Wähler für die Wiedereinführung aus und 257.755 dagegen. Und in Oklahoma stimmten die Wähler laut regionalen Medienberichten für eine Initiative, die Todesstrafe in der Verfassung des Staates zu verankern. Oklahomas Todesstrafenpraxis steht US-weit in der Kritik. Am April 2014 wurde eine Hinrichtung abgebrochen, weil das für die Todesspritze eingesetzte Gift nicht die erwartete Wirkung zeigte. Der Verurteilte starb kurz danach an einer Herzattacke. Im Januar 2015 verwendeten die Henker laut Autopsiebericht nicht zugelassene Substanzen, wodurch der Verurteilte Beobachtern zufolge vor seinem Tod unnötige Schmerzen erleiden musste. Seitdem wurde in Oklahoma niemand mehr hingerichtet. Das war jetzt nicht unbedingt in den Tagesthemen oder in der Heute-Sendung, aber im evangelischen Pressedienst. Ein zweiter Anlass ist, dass der türkische Präsident Erdogan am Nationalfeiertag die Wiedereinführung der Todesstrafe angekündigt hat. Gleichzeitig hat der Europarat markiert, das sei die rote Linie für Verhandlungen zum Eintritt in die Europäische Union, zur vollen Anerkennung. Und auch auf einem anderen Kontinent ist das ein Thema, also nicht nur in Europa und nicht nur in den USA, sondern auch auf den Philippinen. Die Appelle der Bischöfe gegen Einführung der Todesstrafe auf den Philippinen. Die katholischen Bischöfe der Philippinen rufen zum Widerstand gegen die mögliche Wiedereinführung der Todesstrafe in dem südostasiatischen Inselstaat auf, und zwar am 14. September diesen Jahres. Dazu veröffentlichen sie jetzt eine ethische Richtlinie. Daran appellieren sie insbesondere an die katholische Abgeordneten, Richter und Juristen, die entsprechende Lehre der Kirche zu befolgen. Demnach sei es nicht erlaubt, einem Menschen das Leben zu nehmen, da es eine göttliche Gabe sei. Die Bischofskonferenz begründet ihre Auffassung mit dem Schöpfungsbericht des Alten Testaments. Demnach habe Gott dem von ihm aus der Erde erschaffenen Menschen seinen Atem durch die Nase eingehaucht und so das wirkliche menschliche Leben in die Welt gebracht. Diese göttliche Gabe des erhabenen und unübertrefflichen Lebens wird durch die Todesstrafe genommen, heißt es in den Richtlinien, die vom Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Erzbischof Willegas, unterzeichnet sind. Präsident Duterte kündigte die Wiedereinführung der Todesstrafe in den Philippinen an. Es war eines der zentralen Wahlkampfversprechen des neuen Staatspräsidenten. Die Kapitalstrafe war 2006 von der damaligen Präsidentin Arroyo abgeschafft. Mehrere Abgeordnete, darunter der Ex-Box-Champion Manny Pacquiao, haben die Wiedereinführung auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt. Auch Pacquiao begründet seine Gesetzesinitiative mit dem Alten Testament. Der Boxer, der sich als wiedergeborener Christ sieht, verwies auf ein Zitat aus dem Buch Exodus. Dort heißt es, wer einen Menschen erschlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. So im katholischen Nachrichtendienst KNA. Und ein vierter Anlass vielleicht, jetzt aus diesem letzten Halbjahr über das Thema zu sprechen. Der Papst Franziskus hat sich geäußert. unter keinen Umständen die Todesstrafe zu rechtfertigen, sondern Gott den Augenblick wählen zu lassen. Papst Franziskus hat die Todesstrafe unter allen Umständen verurteilt. 2 Tage tagt die Päpstliche Akademie für Sozialwissenschaften und befasste sich mit Formen moderner Sklaverei. Papst Franziskus hat die Todesstrafe unter allen Umständen verurteilt. Selbst Verantwortliche für Verbrechen gegen die Menschlichkeit hätten einen Anspruch auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft, betonte er beim internationalen Juristentreffen im Vatikan. Eine Strafe um ihrer selbst willen, die keine Chance auf Hoffnung biete, sei Folter. Franziskus wies entschieden auch eine früher in der Kirche gebräuchliche Rechtfertigung der Todesstrafe zurück. In der mittelalterlichen und späteren Theologie sei laut Wissenschaftlern auch die Kapitalstrafe insoweit mit einer Hoffnungsperspektive verbunden gewesen, dass man den Delinquenten der Gnade Gottes anheimgestellt habe. Dieses Konzept sei überholt. Zitat, die Zeiten haben sich geändert, wir können nicht so weitermachen, sagte der Papst, man müsse Gott den Augenblick wählen lassen. Ich komme auf den Papst noch mal näher zu sprechen. Wir haben also jetzt im Grunde genommen schon 4 Anlässe, von denen wahrscheinlich nicht alle bekannt waren. Der prominenteste wahrscheinlich der aus der Türkei. Und wir merken, das betrifft also nicht nur den europäischen, auch den amerikanischen und den asiatischen Kontinent. Man kann an dieses Thema jetzt ja ganz unterschiedlich herangehen. Also man kann theologisch daran gehen und ich werde ein paar Bibelstellen betrachten. Juristisch und rechtlich, man könnte die ganze Rechtsgeschichte der Todesstrafe und überhaupt des Strafsystems aufblättern. Auch kriminalpsychologisch, Kriminalpsychologen beschäftigen sich auch mit der Wirkung von Strafe, Strafandrohung und Haftbedingungen. Natürlich ist es auch ein politisches Thema und vor allen Dingen ethisch. Und man könnte noch viele andere Zugänge wählen. Da wir nur begrenzt Zeit haben und mir auch nicht alles gleich wichtig ist, habe ich einfach ausgesucht und ich möchte am Anfang ein paar biblische Aspekte nennen. Nicht alle, sondern eine ganz überschaubare Auswahl. Und dann möchte ich vor allen Dingen 10 gängige Argumente für die Todesstrafe nennen und wie man ihnen mit Kontra begegnen kann. Nun muss ich sagen, ich bin heute Abend hier nicht neutral, so dass ich sage, ich stelle das mal ganz neutral dar, für und wider, und dann gucken wir mal am Ende, wo wir landen, sondern mein Herz schlägt schon dafür, dass man die Todesstrafe nicht rechtfertigen kann. Das kann ich gleich so offen sagen am Anfang, aber trotzdem glaube ich, dass die Argumente zu betrachten wichtig ist. Und als drittes habe ich ein ethisches Plädoyer quasi mitgebracht, nochmal mit verschiedenen Aspekten, warum ich glaube, dass es für Christen auch wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann soll natürlich wieder Möglichkeit sein, auch ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen oder eigene Einschätzungen. Wir werden zwischendurch auch eine Murmelpause machen. Meine erste Frage ist, wie ist das eigentlich mit dem Wort Strafe und was ist Strafe? Strafe muss sein, sagen wir oft. Interessant ist, dass es ein eigenes Wort für Strafe oder Strafen im Hebräischen gar nicht gibt. Das heißt, die Logik ist nicht ein Wort, das mit Strafe bezeichnet wird, sondern in der Logik des Alten Testamentes ist die Folge einer Tat, dass ein Ausgleich geschaffen werden soll. Das Strafrecht der Tora will einen Ausgleich des Schadens herstellen. Es ist ein materieller Schaden entstanden oder ein körperlicher Schaden, der auch beschrieben wird, und der soll ausgeglichen werden. Und ausgerichtet ist dieses Strafrecht, wenn man es überhaupt so nennen will, auf die Opfer. Das heißt, den Opfern soll Gerechtigkeit widerfahren. Da merken wir schon, dass das eine andere Logik ist als die Todesstrafe, weil sie ja den Täter in den Blick nimmt, der bestraft wird. Hier im biblischen Alten Testament sind die ganzen Bestimmungen auf denjenigen ausgerichtet, der etwas davon haben soll, dass der Schaden, den er erfahren hat, ausgeglichen wird. Und interessanterweise ist das hebräische Wort dafür Shilem, das ist Piel von Shalom, und Shalom ist auch die Wurzel für das Wort Shalom. Und dieses Wort, das wir unter Frieden kennen, ist dieser Ausgleich, die Ganzheit, dass etwas wiederhergestellt wird. Auch bei Ersatzzahlungen geht es um die Wiederherstellung eines Gleichgewichtes. Dabei ist es dann so, dass Tat und Folge in einem direkten Zusammenhang stehen, den sogenannten Tun- und Ergehen-Zusammenhang. Also die gute Tat hat eine Folge für das gute Ergehen dessen, der ihn tut, und die böse Tat fällt auf den Täter selber zurück. Die Folge von Taten, die kann sich auch ergeben oder sie kann herbeigeführt werden. Also herbeigeführt wird zum Beispiel eine Ersatzzahlung. Wenn jemand ein Unglück erleidet, kann das in der Logik mancher der Texte ein Ergehen, die Folge einer Tat sein. Wenn jemand von einer Seuche betroffen ist oder Krankheit oder plötzlichem Tod, kann das, es ist nicht immer so, aber es kann die Folge einer bösen Tat sein. Oder ein Fluchwort kann auch die Folge der bösen Tat sein, weil durch diesen Fluch sozusagen derjenige auch irgendwo gebunden wird für die Zukunft. Ein Schlüsseltext, der für mich große Bedeutung hat und für viele Ausleger logischerweise, ist nun der erste Mord der Urgeschichte. Und diesen Text möchte ich mit uns kurz anschauen. Da sprach Jahwe zu Kain. Kain, also wir kennen die Ausgangssituation, die habe ich jetzt nicht nochmal hier an die Wand geworfen, dass Kain und Abel beide ein Opfer bringen und das Opfer von Abel angesehen wird und das von Kain nicht. Und dann spricht Gott zu Kain vor der Tat. Warum bist du zornig oder warum bist du auf Hebräisch entbrannt? Deine Nase ist rot geworden. Warum ist dein Gesicht gesenkt? Die Körpersprache des potenziellen Mörders spricht schon. Und dann sagt Gott Folgendes. Ist es nicht so, wenn du es gut sein lässt, kannst du es ertragen. Wenn du es nicht gut sein lässt, als Anlass zur Verfehlung lagert er, wahrscheinlich dieser Anlass. Und doch ist zu dir hin sein Verlangen und du sollst über ihn walten. Dieser Satz wird sehr unterschiedlich übersetzt. Dies ist jetzt ein Versuch. Jedenfalls warnt Gott den potenziellen Täter, nicht seinem Zorn freien Lauf zu lassen, nicht seinem gesenkten Blick, der ja nur auf sich selbst gerichtet ist, nicht mehr in der Lage ist, zum Gegenüber zu schauen. Also Gott redet den Täter, potenziellen Täter an. Und Kain, da steht einfach nur, sagte zu Abel, was er zu ihm sagt, ist uns nicht überliefert. Es geschah aber, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen Abel, seinen Bruder, und er schlug ihn tot. Und was jetzt passiert, finde ich, ist eine Schlüsselstelle im Umgang mit dem ersten Täter der Urgeschichte. Jahwe sagt zu Kain. Wo ist Abel, dein Bruder? Er sagt, ich weiß nicht. Bin ich denn der Hüter meines Bruders? Er sagt, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. Und dann kommt eine Konsequenz der Tat. Verflucht seist du vom Ackerboden, der seinen Mund aufgerissen hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand aufzunehmen. Wenn du den Ackerboden bearbeitest, wird er dir seine Kraft nicht mehr geben. Schwankend und heimatlos wirst du auf der Erde sein. Da sprach Kain zu Jahwe, zu groß ist mein Vergehen, es zu tragen. Du vertreibst mich heute von der Fläche des Ackerbodens, vor deinem Angesicht werde ich mich verbergen, schwankend und heimatlos werde ich auf der Erde sein. Dann wird es geschehen, jeder, der mich findet, wird mich töten. Aber Jahwe sagte zu ihm, darum, jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll es gerecht werden. Und Jahwe setzte dem Kain ein Zeichen, so dass niemand, der ihn findet, ihn töte. Und Kain ging weg vom Angesicht Jahwes und er wohnte im Land der Heimatlosigkeit östlich von Eden. Im Zusammenhang des Fokus meines Vortrags heute muss ich mich auf wenige Dinge konzentrieren. Eine Sache ist mir wichtig. Gott spricht hier das Gewissen des Täters vor der Tat an. Der wird gewarnt. Er wird gewarnt, dass, wenn er sich jetzt vergeht, wenn er seinem Zorn freien Lauf lässt, dass das zerstörerische Konsequenzen hat. Und es ist auch die Würde eines Menschen, dass er auf sein Gewissen hin angesprochen werden kann, dass er auch gewarnt wird. Was ich erstaunlich finde, ist, dass es nach der Tat wieder einen direkten Kontakt von Gott mit dem Täter gibt. Das heißt, der Kontakt wird eben nicht abgebrochen, der wird nicht isoliert oder wie man das nennen soll. Er wird gewürdigt, dass er jetzt Verantwortung übernimmt für seine Tat. Er wird gefragt nach seinem Mitmenschen, nach seinem Bruder. Wo ist dein Bruder? Und diese Frage stellt Gott ja immer wieder, wenn wir in Beziehung stehen, ob wir uns um den anderen kümmern. Nun, natürlich, Kain hat erstmal tut erstmal anscheinend unschuldig, da ich weiß das nicht, bin ich sein Hüter, ne? Soll ich ihn hüten? Und dann wird er schon klar konfrontiert mit der Tat. Ihm wird gesagt, was hast du getan? Das Blut schreit zum Himmel. Abel ist ja völlig stumm in der Geschichte. Das Wort Abel heißt auch nichts oder Nichtigkeit. Hävel, Hauch. Abel ist keine Figur, die hier redet. Wir erfahren nur von seiner Funktion am Anfang. Aber sein Blut schreit zum Himmel. Und dann hat diese Tat Konsequenzen. Tatsächlich hat sie Konsequenzen. Und die muss Kain tragen. Ihm wird auferlegt, dass er vom Ackerboden, den er bearbeitet, nicht mehr leben kann, dass er umherwandern muss, dass er von dem Ort vertrieben wird. Und dann sagt Kain etwas, was man auch in der Übersetzung eigentlich nur so wiedergeben kann, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, um die Doppeldeutigkeit deutlich zu machen. Er sagt, zu groß ist mein Vergehen, es zu tragen. Und das Wort Vergehen ist das Wort, das auch für Schuld steht. Hier könnte man, das findet man auch in vielen Übersetzungen sagen, zu groß ist meine Schuld, um sie zu tragen. Aber das, was ich tue, das Tun des Kains, sein Mord, hat ja jetzt Einfluss auf sein Ergehen. Und daher ist dieses Wort doppeldeutig. Es ist sowohl seine Schuld als auch die Konsequenz seiner Schuld. Und das deutsche Wort Vergehen kann beides ausdrücken. Es kann das Vergehen sein, das ich begehe, und es kann das Vergehen sein, dass er sich fühlt, als er vergehen muss, keinen Platz mehr hat auf dieser Welt. Und vor allen Dingen Angst hat vor der Lynchjustiz anderer. Vor der Todesstrafe, wenn man so will. Todesstrafe natürlich noch nicht im rechtsstaatlichen Sinne. Vor der Rache hat er Angst, vor der Rache anderer. Das ist ja eine symbolische Geschichte, denn es gibt keine anderen, aber das ist eine andere Frage. Aber man sieht schon, dass hier der Kain Angst hat vor den Übergriffen anderer, dass er jetzt schutzlos ausgeliefert ist. Und da finde ich das Erstaunliche dieser Geschichte, dass dann Gott die Konsequenzen der Tat abmildert und er bewahrt den Täter vor der Lynchjustiz. Wir haben es ja auch eben nochmal gehört, durch die siebenfach angekündigte Rache und das Zeichen, dass Gott Kain macht, sodass niemand, der ihn findet, ihn töte. Er wird unter den Schutz quasi Gottes gestellt, dass er nicht getötet wird für den Mord, den er begangen hat. Er bewahrt also den Täter vor Lynchjustiz und Blutrache. Und das heißt, er ermöglicht dem Täter ein Leben nach der Tat. Und so wird die Geschichte dann auch weitererzählt. Kain ist der Erste, der eine Stadt gründet. Kain ist derjenige, auf den Handwerk zurückgeht. Er ist also auch jemand, der Kultur schafft. Und er darf weiterleben, darf Familie gründen. Es gibt ein Leben für den Täter nach der Tat. Man hat in der Wirkungsgeschichte was ganz anderes daraus gemacht, das Zeichen, aber das führt jetzt zu weit. Das ist also die Frage, die ich jetzt erstmal offen stellen möchte. Welches Ziel hat eine Strafe? Und da möchte ich euch zur ersten Murmelpause einladen, mal mit eurer Nachbarin, eurem Nachbarn zu sprechen. Was ist nach eurer Meinung heute, jetzt nicht in der Urgeschichte, heute das Ziel von Strafe? Wozu wird jemand bestraft? Zunächst jetzt mit Gefängnisstrafe oder könnt auch kleinere Strafen nehmen. Was ist das Ziel der Strafe? Tauscht euch darüber mal kurz aus. So, ich bitte eure Gedanken noch zu Ende zu sprechen und dann wieder hierher zu kehren. Ich bin mir sicher, dass ihr jetzt eure Überlegungen, wozu Strafe ist, was eine angemessene Strafe ist, vielleicht eine übertriebene, auch noch am Ende in Erinnerung habt, denn dann brauchen wir das wieder. Wir werden das also jetzt nicht zusammentragen zu diesem Zeitpunkt, denn es geht ja jetzt um eine sehr spezielle Strafe und ihr könnt also im Hinterkopf vergleichen, funktioniert das bei der Todesstrafe eigentlich mit dem Ziel von Strafe? Ich bin ja jetzt noch im biblischen Teil, das heißt nochmal zurück. Welche Funktion hat die Todesstrafe im Alten Testament? Es gibt dort sogenannte Mot-Jumat-Sitze. Das ist die Formulierung auf Hebräisch, er muss unbedingt sterben. Und zwar bei todeswürdigen Vergehen diverser Art. Nun muss man sagen, ohne dass wir die alle im Einzelnen aufführen, es ist tatsächlich historisch fraglich, ob diese Todesurteile umgesetzt wurden. Was nämlich auffällt, wenn man die Bestimmungen liest, es gibt ganz wenige Ausführungsbestimmungen. Also es gibt Texte, die sagen, wenn du das und das tust, er muss unbedingt sterben. Das ist ja im Grunde nur der Rechtssatz. Ein apodiktisches Recht. Das heißt, kein Fallrecht, sondern eigentlich wird es nur so hingestellt. Es gibt aber ganz wenige Texte, die davon jetzt erzählen. Ganz, ganz wenige. Und die das ausführlicher machen. Einer davon ist Numeri 35,30. Dort steht, wenn jemand einen Menschen erschlägt, so soll man auf die Aussage von zwei Zeugen hin den Mörder töten. Ein Zeuge aber allein kann nicht gegen einen Menschen aussagen, sodass er sterben muss. Mehr ist da noch nicht an Ausführungsbestimmung. Da bekommen wir aber schon ein Gefühl dafür, zwei Zeugen müssen sein, um dieses Verbrechen so zu sanktionieren. Das ist natürlich eine relativ hohe Hürde, zwei Zeugen für einen Mord zu haben. Außerdem wird in den Ausführungsbestimmungen großen Wert darauf gelegt, dass man nachweisen muss, dass es absichtlich geschehen ist und nicht ohne Absicht, aus Versehen. Es gibt noch einen Text, der etwas ausführlicher darüber spricht, das ist im 5. Mose, Deuteronomium 19, Vers 15. Ein einziger Zeuge soll nicht gegen jemand den Ausschlag geben, wenn es um irgendeine Schuld geht oder um irgendeine Sünde oder um irgendeine Verfehlung, die einer begangen hat. Auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin soll eine Entscheidung getroffen werden. Wenn aber ein Zeuge zu Unrecht gegen jemand auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, dann sollen die beiden Männer, zwischen denen der Streit besteht, vor dem Herrn treten, vor die Priester und die Richter, die zu jener Zeit da sein werden. Die Richter aber sollen gründlich nachforschen. Und wenn der Zeuge ein Lügenzeuge ist, hat er seinen Bruder fälschlich beschuldigt. Dann sollte er ihm tun, was er seinem Bruder anzutun gedachte. So sollst du das Böse ausrotten aus deiner Mitte. Die übrigen aber sollen es hören und sich fürchten und nie mehr böse handeln in deiner Mitte. Da sollst du kein Mitleid kennen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Das war Deuteronomium 19, 15 bis 21. Hier sieht man eine Vorstellung davon, dass man das Böse ausrotten könnte und dass es eine abschreckende Wirkung gibt, dass die anderen nicht mehr böse handeln. Es gibt ganz wenige erzählende Texte, die von einer Vollstreckung einer Todesstrafe berichten. Man geht also daher davon aus, dass diese Motiumatsätze ermahnende und drohende Wirkung haben sollten. Sie sollten Leute so abschrecken, dass es diese Regelung gab, dass man eben nicht zur Tat schreitet. Und wir haben natürlich zum Thema Todesstrafe das Problem, dass grundsätzlich ein Tötungsverbot galt im Alten Testament durch den Satz, du sollst nicht töten. Nun habe ich eben schon aus Deuteronomium 19 die sogenannte Talionsformel, die Vergeltungsformel genannt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Diese Formel gab es schon vor der Zeit des Alten Testaments. Sie war im Orient üblich. Und zwar im altbabylonischen Rechtswesen, im Kodex Hammurabi und auch Es-Nunna. Dort heißt es zum Beispiel im Kodex Es-Nunna 42, wenn ein Mann die Nase eines Mannes abbeißt und abtrennt, zahlt er eine Mine Silber. Für ein Auge zahlt er eine Mine. Für einen Zahn eine halbe Mine. Für ein Ohr eine halbe Mine. Für einen Schlag auf die Wange 10 Schekel Silber. Und im Kodex Hammurabi, zum Beispiel 196, wenn ein freier Mann das Auge eines freien Mannes zerstört, zerstört man sein Auge. Hier werden Körperverletzung und Ehrverletzung zum Schutz der freien Bürger sanktioniert. Das heißt, das galt immer nur für die Elite. Und das ist interessant, dass im Kodex babylonischen Recht das also nicht für Unterprivilegierte gab. Und es durften auch nicht Unterprivilegierte, Höhergestellte mit solchen Dingen beschuldigen und dafür auch einen Ausgleich bekommen. Es war also ziemlich elitär. Ich lese kurz den Text, der als Talionsformel berühmt geworden ist im Alten Testament, nämlich Exodus 21, Verse 22 bis 25. Wenn Männer miteinander raufen und dabei eine schwangere Frau stoßen, sodass sie vorzeitig gebärt, sonst aber kein Schaden entsteht, wird der Schuldige mit einer Geldbuße bestraft, so wie der Ehemann der Frau sie ihm auferlegt, und er soll sie vor Richtern bezahlen. Entsteht aber ein weiterer Schaden, sollst du Leben für Leben geben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. Es geht dann weiter, nur dass man so ein bisschen mal hört, wie das dann für kleinere Delikte sich anhört. Wenn jemand seinem Sklaven oder seiner Sklavin ins Auge schlägt und es zerstört, soll er ihn für sein Auge freilassen. Schlägt er seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn aus, soll er ihn für seinen Zahn freilassen. Also gleich im nächsten Vers wird dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn nicht wörtlich gemeint, sondern die Ersatzleistung für den Sklaven ist jetzt nicht, dass der Herr ein Auge verliert, sondern dass der Sklave freigelassen wird. Interessant ist, dass in diesem Bundesbuch, zu dem diese Texte gehören, die talionische Körperstrafe bei Körperverletzung ohne Todesfolge im Bundesbuch ausgeschlossen wird. Also, bei Körperverletzung ohne Todesfolge gibt es nicht diesen Rechtssatz Leben um Leben sozusagen als diese Vergleichung, sondern es wird dann ein anderer Ausgleich erzielt. Außerdem wird die Generalprävention auf das Lebensrecht auf alle ausgeweitet, auch auf die Unterprivilegierten. Wir haben gerade dieses Beispiel gehört von einem Sklaven. Das ist also gegenüber dem babylonischen Recht insofern sensationell, weil eben hier auch die Sklaven diese Rechte haben und sogar dafür freigelassen werden können. Und man muss feststellen, es gibt innerhalb des Alten Testamentes keinen einzigen Beleg für die Durchführung dieser Körperstrafen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also obwohl das so berühmt geworden ist, haben wir keinen einzigen Text, wo das tatsächlich erzählt wird, dass das gemacht wurde. Daher geht man klar davon aus, dass das Talionsrecht eigentlich eine Tarifliste war. Eine Tarifliste für Ersatzleistung in Geld. Also wenn der eine einem Auge ausschlägt, dann soll ihm das Auge sozusagen erstattet werden. Wie bei so einer Versicherungstabelle, wo sozusagen, wenn man heute im modernen Versicherungswesen dann, wenn man also die Hand nicht funktioniert, sind das 20% Behinderung und Hand und Knie sind dann irgendwie 40 und Hand, Auge und Knie sind dann 75 und dass man das so in der Denke tatsächlich dann auch getan hat. Nun steht dieses Leben für Leben natürlich dort. Und innerhalb des Alten Testamentes steht es eben in Spannung zu, du sollst nicht töten. Und es steht auch in Spannung zum Gebot der Nächsten und Feindesliebe, die sich beide im Alten Testament finden. Deshalb müssen wir doch mal fragen, was ist eigentlich die Absicht der Talionsformel? Was war der sozusagen rechtliche Fortschritt, den man damals mit der Formel erzielt hat? Die Absicht der Talionsformel lag darin, dass man die Steigerung von Gewalt verhindern sollte. Das heißt, die Eskalation von Gewalt. Die Strafe durfte das Verbrechen nicht übersteigen. Und das war damals in der alten Zeit ein echter Rechtsfortschritt. Es sollte Rechtsfrieden einkehren, dadurch, dass man nur Gleiches mit Gleichem vergilt. Und nicht eine Körperverletzung mit einer größeren Körperverletzung. Nun, diese kleine Anekdote sei mir erlaubt. Mir hat, als ich heute nach Hause kam, eine mir bekannte Person aus der Familie, ihre Klassenarbeit gezeigt und gesagt, sie hätte da was schreiben müssen. Das hatte sie mir schon vorher erzählt. Und zwar folgende Aufgabe, 5. Klasse. Schreibe eine der dir bekannten biblischen Regeln auf und erkläre genau, warum sie hilfreich sein kann, um Streit und Konflikte in der Klasse zu vermeiden oder zu schlichten. Und die haben offensichtlich Bibelstellen durchgenommen. Und jetzt die Antwort. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn jemand dich mit Absicht auf den Fuß tritt, dann hilft diese Regel nicht mehr zu tun, als den anderen auch auf den Fuß zu treten. Wenn man nämlich den anderen in seiner Wut auf den Fuß tritt und noch an den Haaren zieht und der andere dann wütend wird und an den Haaren zieht und auf den Fuß tritt und einen schlägt und der andere macht wieder was Schlimmeres, dann verletzt man sich immer mehr und tut den anderen immer mehr weh. Das ist schlecht. Und am Ende landen wir vielleicht im Krankenhaus. Besser ist dem, der auf den Fuß getreten wurde, auch auf den Fuß zu treten. Und dann ist gut. Lehrerin hat zensiert 5 von 5 Punkten. Das fand ich jetzt ziemlich ungewöhnlich, also dass dieser Vers jetzt geltend gelassen wurde als Deeskalationsstrategie. Und so ist er tatsächlich historisch auch gemeint gewesen. Deshalb lese ich dieses Beispiel vor, weil da tatsächlich jemand das erfasst hat. Natürlich erscheint uns das dann immer ja noch brutal, wieso dem anderen auf den Fuß treten, wenn er mir auf den Fuß getreten ist. Aber die Absicht dieser Rechtsformel war tatsächlich, die Eskalation einzudämmen. Und man muss dann noch Folgendes sagen. Es geht ja dann jetzt um was sehr Ernsthaftes, nicht nur um den Streit in der Schule, es geht ja um Blutrache. Leben um Leben. Und die Blutrache war eben keine im Affekt, also von Gefühlen geleitetes, spontane Handlung. Ich habe das Recht, den anderen zu töten, sondern auch die Blutrache war schon zur Zeit des Alten Testamentes ein geordnetes Rechtsverfahren, für das man Zeugen brauchte, einen Richter brauchte. Und deshalb wurden Asylstädte eingeführt, dass wenn jemand von Blutrache verfolgt wird, weil er beschuldigt wird, einen anderen getötet zu haben, erstmal geklärt werden konnte, ob das vielleicht aus Versehen passiert ist. Gibt es dann die originellen Texte, wenn also jemand beim Hacken mit der Axt aus Versehen den anderen tötet, dann darf er in die Asylstadt fliehen, damit man erstmal klärt, war das denn nun Absicht oder nicht. Hat man Auge um Auge jemals wörtlich genommen? Auch diese historische Frage muss man sich stellen. Wir haben, wie gesagt, keinen Bericht dazu. Mahatma Gandhi hat dazu gesagt, Auge um Auge und die ganze Welt wird blind. Nun, das als Vorspann im Bereich Bibel. Man könnte noch viel mehr Stellen anschauen und vielleicht hat jemand nachher eine Stelle, wo er sagt, das würde ich gern besser verstehen. Natürlich muss man noch dazu sagen, und das möchte ich noch lesen, wie ist denn Jesus in Matthäus 5 mit diesem Wort Auge um Auge umgegangen? Folgendes steht dort. Ah ja, das ist 38, entschuldigt. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch, leistet dem, der Böses tut, keinen Widerstand. Nein, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht ziehen will, um dein Gewand zu nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr da erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht die Heiden? Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Aus der Bergpredigt, Matthäus 5, ab Vers 38. Und natürlich eine eigene Bibelarbeit wert, weil es wieder eine besondere Art der Ethik ist. Nur interessant, dass er dieses Wort aufgreift, Auge um Auge, und quasi klar ein Gegenpart setzt und sagt, nein, dem Bösen keinen Widerstand leisten. Wir werden sicher darauf zurückkommen noch, denn es gäbe noch viele biblische Argumente, aber ich hatte ja versprochen, im Kern jetzt Thesen für die Todesstrafe zu nennen und das möchte ich auch einlösen und das braucht einfach ein bisschen Zeit, sodass wir auch noch im Rahmen bleiben. Ich habe also 10 Argumente, die gängig genannt werden, Thesen quasi über die Todesstrafe hier aufgegriffen und jeweils überlegt, was dagegen auch spricht, dass diese These stimmt. Die erste ist, der Ruf nach der Todesstrafe ist menschlich verständlich. Was würden Sie denn tun, wenn Ihr Kind durch ein Gewaltverbrechen umkommt? Nun muss man sagen, natürlich sind Rachegefühle verständlich. Nur, die Todesstrafe ist kein Rachegefühl, sondern es ist das geplante Handeln eines Staates. nicht im Affekt. Es ist ja auch nicht die Reaktion auf eine Tat in der Situation, also sogenannte Notwehr, sondern es gilt ja jemand, der schon inhaftiert wurde und der dann seiner Strafe irgendwann zugeführt wird. Und dagegen, gegen diese verständliche Gefühlsreaktion, spricht vor allen Dingen das Ziel rechtsstaatlicher Strafen, so wie es dokumentiert wird. Das Ziel rechtsstaatlicher Strafen wird heute nicht als Rache angesehen und auch nicht als Vergeltung, sondern als Schutz vor weiteren Straftaten und die Möglichkeit zur Resozialisierung. Das heißt, dem Täter Zeit zu geben, zur Schuldeinsicht zu kommen, zur Reue und ein Leben in der Gesellschaft ohne Straftaten zu führen. Das ist in Deutschland das Ziel des Strafvollzuges. Ein Leben ohne Strafen zu führen. Und dieses Leben ohne Straftaten im Anschluss, das ist eine These, für die unser Rechtsstaat im Moment steht. Wir kommen gleich nochmal darauf zu, wenn es darum geht, naja, ist denn das so? Also, verständlich ist die erste Reaktion und ich komme noch auf Beispiele von Menschen, die auch in Amerika beschrieben haben, von Opfern oder Opferangehörigen, von ihren ersten Gefühlen und wie sie gelernt haben, dass ihre Gefühle sich auch verändert haben und sie gar keine Genugtuung gefunden haben darin, dass jetzt jemand im Todestrakt ist. Zweitens, die Todesstrafe ist abschreckender als alle anderen Straftaten. Also die Todesstrafe wirkt so abschreckend, dass sie eben Straftaten, Morde, Gewalttaten verhindert. Und da muss man ganz nüchtern festhalten, es gibt keine einzige Studie, die belegt, dass die Einführung der Todesstrafe abschreckend gewirkt hat. Im Gegenteil, es gibt sogar da feststellbar, dass ein sinkender Mordrate aufgrund der Todesstrafe sich nicht ermitteln lässt. Und gerade in den USA, wo in einigen Bundesstaaten eben relativ viele Todesstrafen durchvollzogen werden, es sind eigentlich, glaube ich, nur 13 oder jetzt 15, in denen es überhaupt die Todesstrafe gibt in den USA, also nicht in der ganzen USA. Und es ist auffallend, dass in den Staaten mit Todesstrafe die Mordrate höher ist, prozentual, als in den Staaten ohne Todesstrafe. Auch in Kanada, als die Todesstrafe abgeschafft wurde, ist die Mordrate gesunken, signifikant gesunken, als sie abgeschafft wurde. Das hat vielleicht auch einen Grund. Eine solche Strafandrohung kann ja im Grunde genommen nur wirken bei Menschen, die ihre Tat planen. Die meisten Morde geschehen aber im Affekt. Unter Drogeneinfluss, in einem Streit. Und sind nicht geplant. Und ob jemand im Affekt überlegt, was ihm vielleicht passiert, wenn er jetzt zuschlägt, das ist eben klar zu bezweifeln. Das heißt, die Abschreckungswirkung von Strafen hat eigentlich mehr mit der Aufklärungsquote zu tun. Wenn überhaupt bei Kriminalität Kriminelle wissen, dass man ziemlich schnell erwischt wird und es eine hohe Aufklärungsquote gibt, dann gibt es ein Zusammenhang zum Entschluss, dieses Verbrechen durchzuführen. Das sind also gängige Argumente, die dagegen sprechen, dass die Todesstrafe abschreckend wirkt. Und natürlich, vielleicht hat jemand eine Studie dabei, wo er sagt, doch, wurde nachgewiesen. Ich habe das also versucht herauszufinden. Es gibt also keine Studie, die belegt, dass diese Abschreckung funktioniert hat. Obwohl das, glaube ich, ein Hauptargument immer ist, zu sagen, ne, das hindert dann Leute, diese Taten zu tun. Drittes klassisches Argument für die Todesstrafe, wer tot ist, kann niemanden mehr umbringen. Das heißt, sie schützt vor Wiederholungstaten. In Bezug auf das Tötungsdelikt ist es so, dass die Meinung, wer einmal tötet, tötet immer wieder, sich auch nicht belegen lässt. Sondern es gibt eine signifikant niedrige Rückfallquote von Mördern nach langjähriger Freiheitsstrafe. Sogenannte Serienkiller sind ganz selten und ein Klischee. Nun muss man natürlich sagen, wenn man bestimmte Medien konsumiert, ne, der nächste Tatort, ich habe schon die Voranzeige gelesen, das ist auch so ein Serienkiller, da habe ich dann gleich gedacht, gut, ich gucke es mir vielleicht an morgen Abend, obwohl das ja als Pastor eigentlich auch nicht so erquicklich ist, aber ich weiß jetzt, es ist im Grunde um Fiktion, es ist ganz, ganz, ganz selten. Die Todesstrafe bekämpft ja auch nicht die Ursachen von Kriminalität in einer Gesellschaft. Die Ursachen bekämpft sie nicht. Viertes Argument für die Todesstrafe ist, Gewaltverbrecher verdienen doch die Todesstrafe. Was verdienen sie? Mit was hat ein Gewaltverbrecher das verdient? Und da kann man natürlich eigentlich nur tätisch dagegen setzen. Die Todesstrafe verletzt ein Menschenrecht, das in der Erklärung der Menschenrechte steht, nämlich das Recht auf Leben. Und das Recht auf Leben wird nach der Logik der Menschenrechte nicht verwirkt. Kann nicht verwirkt werden. Außerdem passiert bei der Todesstrafe Folgendes. Der Staat würde einen Menschen töten, um zu zeigen, dass es Unrecht ist, zu töten. Und das ist natürlich in gewisser Weise eine Inkonsequenz, dass man durch Schlagen, wenn man es jetzt mal auf einem anderen Niveau so, ne, indem ich mein Kind schlage, zeige ich ihm, es soll nicht schlagen. Funktioniert das pädagogisch? Hier tut der Staat aber noch was anderes. Er schlägt nicht nur, er tötet. Er lässt töten. Und die Todesstrafe ist ganz klar. Sie verwehrt einem Menschen die Möglichkeit zu Reue, Umkehr und Neuanfang. Sie ist insofern gnadenlos, weil sie ja kein Leben nach der Straftat ermöglicht. Nur auf dem Weg zur Todesstrafe, und das kann dann natürlich auch besonders qualvoll sein. Nun könnte man sagen, na gut, die Todesstrafe ist eine gerechte Strafe. Das wird von einigen angeführt. Es ist eine besonders gerechte Strafe, die dem gerecht wird. Natürlich hängt jetzt der ganze Gerechtigkeitsbegriff da dran. Aber das Problem ist, dass kein Strafrechtssystem überhaupt in der Lage ist, in allen Fällen gleich und gerecht zu entscheiden. Es kommt nämlich sehr stark darauf an, was für ein Ermittlungsaufwand wird betrieben. Wie hoch ist die Fehlerquote? Und man hat festgestellt, die Todesstrafe betrifft besonders Unterprivilegierte. Menschen, die eben wenig Geld haben, um sich einen guten Anwalt leisten zu können. Schwarze und andere Minderheitengruppen. Und das kann man nachweisen. Und zwar unverhältnismäßig mehr, als Menschen dieser Bevölkerungsgruppen Straftaten tun. Also die Todesstrafe bestimmt prozentual deutlich mehr, als was sie sonst an Straftaten tun. Und das, glaube ich, hat auch mit dem Erdogan-Faktor zu tun. Die Todesstrafe wird gerne politisch missbraucht. Sie wird dann eben nicht nur angewandt für Gewaltverbrechen, für Tötungsdelikte, sondern auch gegen Andersdenkende, politisch Verfolgte und gegen Dinge, die nicht Auge um Auge, Leben um Leben sind, sondern eindeutig darüber hinausgehen, in einem Nichtverhältnis stehen. Sie wird eben dann nicht nur bei schweren oder schwersten Verbrechen angewandt. Etwas anders gewendet gibt es auch als Argument für die Todesstrafe, dass Menschen sagen, wer tötet, hat eben sein Recht auf Leben verwirkt. Das ist aber ein Gedanke, den wir sonst im Strafrecht nicht haben. Also der Verwirkungsgedanke wird beim Strafrecht eigentlich nie angewandt. Wer stiehlt, hat nicht das Grundrecht auf Eigentum verwirkt. Ebenso ist nach der Erklärung der Menschenrechte eben das Recht auf Leben unverlierbar. Und es ist eine biblische oder auch theologische Auffassung zu sagen, das menschliche Leben ist unantastbar, da es von Anfang an Frucht der göttlichen Schöpfermacht und Gegenstand der Liebe Gottes ist. Das heißt, weil Gott das Leben geschenkt hat und weil Gott das Leben liebt, und zwar jedes Menschen, auch des Menschen, der schuldig geworden ist, auch sogar schuldig am anderen. Und dazu gibt es auch wieder biblische Beispiele, die ich am Ende noch kurz nennen werde. Siebtes Argument. Die Todesstrafe verschafft den Angehörigen, den Opfern oder Opferangehörigen Gerechtigkeit und Genugtuung. Man muss ganz nüchtern festhalten, das Opfer wird natürlich nicht wieder lebendig und das Leid des Verlustes der Angehörigen wird nicht gelindert. Und es gibt jetzt eine interessante Beobachtung, das war mir sehr neu in der Behandlung des Themas, ich mache das erste Mal. Opferfamilien berichten häufig, dass der Hinrichtungsprozess, die Wartezeit und die Vollstreckung für sie noch eine zusätzliche Belastung zu dem Tod des Angehörigen waren. Und dass auch der Tod selber für sie keine Erleichterung war. Deshalb gibt es, und das war mir tatsächlich total neu, es gibt ganz viele Initiativen von Opferfamilien gegen die Todesstrafe. Und ganz berührende Zeugnisse, die ich jetzt hier nicht vortragen möchte, in dem Buch von Shane Claiborne, Executing Grace aus Amerika, wo er eben von Opferangehörigen berichtet, wie sie diesen ganzen Prozess von tiefster Verletzung und Trauer bis hin zur Vergebung gegangen sind und gehen konnten. Und jetzt sich auf die Straße stellen, um gegen die Todesstrafe zu demonstrieren. Mancher, der für die Todesstrafe ist, sagt auch, na, das mit den Justizirrtümern, das ist ja eher ein Schreckgespenst. Das stimmt ja gar nicht. Aber leider sind die Justizirrtümer und Fehlurteile eine Realität. Auch in gut funktionierenden Rechtssystemen sind sie unvermeidlich. Seit 1973 mussten 150 verurteilte, mutmaßliche Mörder in den USA aus der Todeszelle wieder entlassen werden, weil ihre Unschuld bewiesen wurde. Das heißt, das waren nicht Leute, wo noch das Verfahren lief, sondern die waren zum Tod verurteilt, die waren im Todestrakt. Es war nur noch die Wartezeit, die Möglichkeit, Einspruch zu erheben, das Verfahren nochmal zu beschauen. Und bei 150 Leuten, die haben sozusagen noch zu ihren Lebzeiten erlebt, dass sie unschuldig waren und dass es auch bewiesen werden konnte, weil zum Beispiel die DNA nicht überstimmte. Und er hat ein Beispiel geschrieben, das fand ich besonders erschreckend. Er wurde also jemand angeklagt, geschossen, haben sie eine Waffe im Haus, wurde die Mutter gefragt und der Sohn, nein. Und dann sind sie ins Haus gegangen, haben eine Waffe gefunden, haben ihn der Tötung angezeigt. Und es wurde im Verfahren dann nachgewiesen, dass die Patronen, die gefunden wurden, mit denen der Getötete getötet wurde, überhaupt nicht in diese Waffe passen. Aber dieser Mensch war noch 17 Jahre im Gefängnis, bis er unschuldig entlassen wurde. Also es ist schon erschreckend, wenn man diese Einzelbeispiele dann liest. Und natürlich, das ist klar, ein vollstrecktes Todesurteil lässt sich im Falle eines Justizirrtums nun wieder durch nichts wieder gut machen. Andere Sanktionen lassen sich ja, wieder gut machen in gewisser Weise, aber natürlich nicht ein vollstrecktes Todesurteil. Argument 9. Die Todesstrafe ist human und einfach viel billiger als andere Strafformen. Jemand könnte einfach sagen, also sollen wir jetzt noch einen Mörder ein Leben lang durchfuttern, ne, sozusagen ihn bei Kost und Logis im Gefängnis Aufenthalt bescheren. Nun, lange Haftzeiten, teilweise Jahrzehnte in einem Todestrakt, sind häufig und führen zu einer doppelten Strafe. Das ist jetzt erstmal die Sicht des Betroffenen. Denn er ist ja nicht nur, er muss eben auch auf diese Strafe warten, teilweise eben Jahrzehnte warten, aufgrund der Rechtsprechung. Da könnte man jetzt vielleicht noch sagen, gut, man muss es einfach schneller machen, nur das bedeutet ja noch inhumaner zu sein mit der Prüfung des Verfahrens. Was mich auch total überrascht hat in der Beschäftigung ist, nach seriöser Schätzung kostet eine Todesstrafe in Texas, USA, 2,3 Millionen Dollar und eine lebenslange Freiheitsstrafe 600.000 Dollar. In USA sind insgesamt 2,2 Millionen Menschen in Haft und 3.000 in Todeszellen. Es ist also viel teurer, jemanden zum Tod zu verurteilen, weil es andere Gefängnisse sind, Isolationshaft, besondere Bewachung, besonders aufwendige Strafverfahren. Also es ist tatsächlich so, wenn man als Rechtsstaat die Todesstrafe durchführt und nicht einfach kurzen Prozess macht, dann ist die Todesstrafe teurer als ein Aufenthalt lebenslänglich im Gefängnis. Und ein eher Glaubensargument, so hat es Franziskus ausgedrückt, ein Strafrechtssystem darf Schuldigen ihre Zeit nehmen, aber niemals ihre Hoffnung. Das Argument ist also dann, dass Strafe immer die Möglichkeit haben muss, dass es ein Leben nach der Strafe gibt. Und das ist für ihn das Hauptargument auch zu sagen, die Todesstrafe kann ja für ihn nicht akzeptabel sein. Letztes Argument, bei Terrorakten und bei besonders schweren Verbrechen, bei Drogenkriminalität, da ist doch die Todesstrafe die einzige Möglichkeit. Da muss man ganz nüchtern total sagen, bei Terroristenhinrichtungen, dass die gerade ein Nährboden für Märtyrerverehrung sind und Todesandrohungen für politisch motivierte Gewalttäter häufig ein Anreiz sind. Also es bewirkt genau das Gegenteil. Und was die Drogenkriminalität angeht, gibt es auch keine Nachweise dafür, dass Drogenhandel oder Drogenmissbrauch durch Androhung der Todesstrafe sich verringert. Es passiert Folgendes, wenn die Drogenfahnder geraten in Lebensgefahr, wenn die Drogenhändler wissen, dass die Todesstrafe droht, weil sie natürlich auf der Flucht oder ähnliches nichts zu befürchten haben und natürlich noch eher zu totaler Gewalt übergehen. Das also 10 klassische Argumente für die Todesstrafe und Argumente dagegen, die sich jetzt auch bei Amnesty International oder anderen Organisationen, die sich dem Thema widmen, vorkommen. Zum Schluss jetzt, von meiner Seite aus, möchte ich noch 2 Dinge weitergeben. Das eine ist, ich möchte euch aus dem Schreiben des Papstes Franziskus an den Präsidenten der Internationalen Kommission gegen die Todesstrafe vorlesen. Das hat er am 20. März 2015 geschrieben. Nicht den ganzen Brief, aber einige Abschnitte. Das Leben, schreibt Franziskus, besonders das menschliche Leben, gehört Gott allein. Nicht einmal der Mörder verliert seine Menschenwürde und Gott selbst leistet dafür Gewähr. Wie der heilige Ambrosius lehrt, wollte Gott Kain nicht durch einen Mord bestrafen, da er mehr die Reue des Sünders will als seinen Tod. Und der zweiter Gedanke, unter bestimmten Gegebenheiten ist es notwendig, einen laufenden Angriff verhältnismäßig abzuwehren, um zu verhindern, dass ein Angriffer einen Schaden verursacht. Und die Notwendigkeit, ihn unschädlich zu machen, kann seine Tötung mit sich bringen. Das ist der Fall der Notwehr. Die Voraussetzungen der Notwehr lassen sich jedoch nicht auf den gesellschaftlichen Bereich übertragen, ohne die Gefahr einer Verzerrung. Denn wenn man die Todesstrafe anwendet, tötet man Menschen nicht aufgrund eines laufenden Angriffs, sondern aufgrund von Schäden, die in der Vergangenheit zugefügt wurden. Außerdem wird sie auf Personen angewandt, die gegenwärtig nicht in der Lage sind, Schaden zuzufügen, sondern die bereits unschädlich gemacht wurden und denen die eigene Freiheit genommen wurde. Daher kommt er zu folgendem Schluss. In der heutigen Zeit ist die Todesstrafe unzulässig. So schwer das Verbrechen des Verurteilten auch sein mag, sie ist eine Verletzung der Unantastbarkeit des Lebens und der Würde der menschlichen Person, die dem Plan Gottes hinsichtlich des Menschen und der Gesellschaft sowie seiner barmherzigen Gerechtigkeit widerspricht und die Angleichung an jedes gerechte Ziel der Strafen verhindert. Sie schafft keine Gerechtigkeit für die Opfer, sie schürt Rache. Für einen Rechtsstaat stellt die Todesstrafe ein Versagen dar, weil sie ihn verpflichtet, im Namen der Gerechtigkeit zu töten. Ich hatte schon das Buch von Shane Claiborne hochgehalten, Executing Grace, ist auf Englisch, How the Death Penalty Killed Jesus and Why It's Killing Us. Eben aus amerikanischer Sicht, weil er dort natürlich damit ringt, dass auch Christen die Todesstrafe befürworten. Wir haben vorhin ein Beispiel gehört, wie das in einem Staat ja auch der Fall war. Er führt noch Dinge an, die ich kurz auch nennen möchte und die mir auch sehr einleuchten. Das eine ist, es gibt natürlich biblische Beispiele für Mörder und für Gnade mit Mördern. Josef ist ein Beispiel. Josef als biblische Figur, der fast zu Tode kommt durch die Taten seiner Brüder, aber dann bereit ist zu vergeben. Natürlich gibt es diese Verhandlungen mit dem Becher und all diese Geschichten, aber es ist so, dass Josef am Ende eben nicht Gleiches mit Gleichem vergilt, sondern bereit ist zu vergeben. David ist gleich in doppelter Weise ein Beispiel dafür, weil Saul ihn töten will und David die Möglichkeit hält, in der Höhle von Engedi Saul zu töten. Die berühmte Szene, dass Saul zum Pinkeln in die Höhle geht und dann die Freunde von David zu ihm sagen, jetzt hat Gott ihn in deine Hand gegeben. Saul verrichtet seine Notdurft, geht wieder aus der Höhle raus. David geht hin, er schneidet ihm vorher noch heimlich was vom Mantel ab, den er wohl irgendwo hat liegen lassen. Dann geht David wieder heraus aus der Höhle, hält das Stückchen Mantel hoch und sagt zu ihm, ne, grüßt ihn, Saul ist erschrocken. Und dann sagt Saul zu David, du bist gerechter als ich. Finde ich einen der schönsten Sätze des Alten Testaments. Damit merkt er auch, hat er ein ganz anderes Gerechtigkeitsverständnis. David sagt, ich kann den Gesalbten nicht antasten, den eingesetzten König, auch wenn er mir ums Leben will. Und er verschont ihn. Und da, als David dann selber zum, ja, eigentlich ja Auftragsmörder wird, einen Mord beauftragt, nämlich den Mord an Uriah, bekommt er die Möglichkeit, ein Leben nach der Tat zu führen. Er kommt auch zur Reue. Psalm 51 wird als Gebet der Reue dargestellt. Und auch Paulus, der nun tatsächlich Menschen verfolgt hat und hat töten lassen, bekommt durch sein Damaskus-Erlebnis die Chance, ein Leben mit anderer Dimension zu führen. Das sind nicht alles Fälle jetzt von Todesstrafe im klassischen Sinne. So können wir es ja auch nicht vergleichen. Aber dass Menschen, die wirklich schwere Schuld auf sich geladen haben oder erlebt haben, dass an ihnen schwere Schuld begangen wurde, von Gnade leben und nicht davon, dass sie Gleiches mit Gleichem vergelten. Eine zweite Beobachtung, die ich jetzt nicht in Einzelbeispielen ausführen wollte, aber die auch interessant ist: Alle Kirchenväter der alten Kirche waren ausdrücklich gegen Gewalt durch Christen und gegen die Todesstrafe. Also wenn man sagt, wir haben denn die ersten Christen darüber gedacht, das ist für manchen ja auch maßgeblich, gerade in katholischer Tradition, die Kirchenväter Origenes, Tertullian, könnte man dann zitieren, die haben alle sich gegen die Todesstrafe ausgesprochen und sie kannten ja die Todesstrafe, denn die Römer haben selbstverständlich, durch ihre Spiele, das kennen wir von den Gladiatorenfilmen und ähnliches, haben ja Christen hinrichten lassen und auch andere Leute und haben die Todesstrafe ja durchgeführt und sie haben gegen die Todesstrafe argumentiert. Und das dritte Stichwort, das ich hier an die Wand werfe, das ist mir ziemlich wichtig geworden. Letztlich geht es bei so einem Thema wie eigentlich bei allen ethischen Themen, auch wenn man jetzt über Scheidung und Wiederheirat redet, worüber wir hier schon gesprochen haben, oder wenn wir mal über Homosexualität sprechen würden, es geht ja eigentlich gar nicht um ein Thema, es geht ja um Menschen. Das heißt, bei jedem einzelnen Fall geht es ja um einen konkreten Menschen. Es geht um ein konkretes Opfer oder eine ganze Familie, die unter einer Tat leidet. Und es geht um einen Täter und seine Angehörigen, denn auch der Täter hat vielleicht Eltern. Und es gibt also berührende Zeugnisse von Opfern und Opferangehörigen und ihre Bereitschaft zu vergeben. Und es gibt leider eben auch Beispiele für Fehlurteile und qualvolle Durchführung der Todesstrafe an Beispielen in den USA. Und wenn es um Menschen geht, geht es auch um all die Menschen, die der Staat zwingt, eine Todesstrafe durchzuführen. Und das sind ja viele Leute. Der den Raum vorbereitet, der die Personen in den Todestrakt leitet. Dann die Frage, wie man die Todesstrafe wirklich exekutiert. Wer drückt den Knopf oder wer fesselt jemanden in den elektrischen Stuhl? Und da gibt es auch ziemlich abschreckende Beispiele, wie Leute das einfach gar nicht ertragen konnten, anzusehen, wie jemand getötet wird. Und der Beruf des Henkers war noch nie einer, der besonders beliebt war oder der besonders einfach war. Ein Beispiel habe ich hier, das ich kurz noch mal nennen möchte, weil ich das, das ist natürlich jetzt willkürlich, welches Beispiel man nennt, aber so ist das im Leben. Das ist nämlich eine Geschichte von zwei Müttern aus dem Februar 1993. Maria Johnsons eigener Sohn, einziger Sohn, wurde ermordet. Sie war nur 20 Jahre alt. Sie war so niedergeschlagen, jenseits aller Worte und mit ganz viel Rache und Hass gefüllt. Und sie war wie paralysiert. Der Täter war nur 16 Jahre alt. Und der wahrscheinlich eine 25-jährige Strafe empfangen wird. Aber es passierte etwas Spektakuläres, was eigentlich wie ein Wunder ist. Mary, die Mutter, las ein Gedicht, Zwei Mütter, das von einem Anonymus geschrieben war. Das Gedicht ist über zwei Engel, die im Himmel sich treffen. Und als sie sich auf den goldenen Straßen treffen, können sie über die Sterne reden und über die Kronen, die die beiden Mütter auf der Erde hatten. Und sie erzählen auch von ihrer tiefen Traurigkeit und von ihrer großen Trauer, dass jede dieser beiden Mütter im Himmel ihren Sohn verloren hat. Und als sie ihre Söhne einander beschreiben, da werden sie auf einmal mit großer Freude und mütterlicher Liebe gefüllt. Und die eine Mutter realisiert, dass sie mit Maria spricht, der gesegneten Mutter Jesu. Und Maria beschreibt den grausamen Tod ihres Sohnes und wie letztlich erfüllt er an seinem Ort gestorben ist. Und die andere Mutter fällt auf die Knie, aber Maria richtet sie wieder aus, küsst sie und ja, trocknet ihre Tränen und sagt, sag mir den Namen des Sohnes, der dich so geliebt hat. Und die andere Mutter sieht ihn zurück und sagt, es war Judas Ischariot. Ich bin seine Mutter. Und als die Mary jetzt auf der Erde, nicht im Himmel, dieses Gedicht las, da war sie so bewegt, dass sie bereit war, den Täter, der ihren Sohn getroffen hat, zu treffen. Und es begann eine Geschichte der Heilung. Und ja, sie hat nachher sich dagegen ausgesprochen, dass er zum Tod verurteilt wird. Und er wurde nicht zum Tod verurteilt. Und da sind wir bei Jesus. Im Grunde ist theologisch, ohne dass wir die ganze Kreuzestheologie jetzt besprechen können, ein Sinn des Todes Jesu ist auch das Ende aller blutigen Opfer, die es gegeben hat. Ein für alle Mal. Und ich bin wirklich der Überzeugung, dass mit dem Tod Jesu, mit dieser Todesstrafe, die ja auch, wenn man so will, ne, viele Beteiligte hat, die dazu geführt haben, dass jemand unschuldig zum Tode verurteilt wurde, aber dieser Sühnetod soll das Ende aller Todesstrafen sein. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und jetzt darf jeder dem widersprechen oder eigene Argumente bringen. Wir haben jetzt Zeit zur Aussprache, aber soweit habe ich mich jetzt erstmal vorbereitet. Vielen Dank, dass ihr so aufmerksam wart. Okay, machen wir es ruhig wieder so. Das ist für mich kein Trick, so mit der Murmelpause, sondern es ist einfach, dass man schon mal ein paar Dinge sagen kann, die einen beschäftigen, weil wenn jetzt nur zwei, drei was sagen, das ist einfach anders. Also dass ruhig ihr euch nochmal zusammentut und kurz austauscht, was war für euch jetzt neu oder was beschäftigt euch gerade, wo würdet ihr tiefer einsteigen, wo würdet ihr auch widersprechen. Und dann haben wir aber auch die Zeit, hier das im Plenum zu teilen. Bitte, redet erstmal miteinander.